SWR 2 aktuell.
Und das sind die Themen an diesem Samstag. Zerreißprobe in Österreich, Lockdown und Impfpflicht führen zu Massenprotest. Kommt die Impfpflicht auch bei uns? Nach Markus Söders Vorstoß wird jedenfalls heftig debattiert. Flüchtlinge in Belarus, warum so viele Kurden nach Deutschland wollen? Am Mikrofon ist Josef Karcher, einen schönen guten Abend. Die Inzidenz liegt landesweit bei über 1000, mit die höchste in Europa. Die Impfquote beträgt dagegen nur 66%, die niedrigste in einem westeuropäischen Land überhaupt. Die Republik Österreich hat die Reißleine gezogen. In der Nacht zum Montag startet der Lockdown, den die schwarz-grüne Bundesregierung verhängt hat. Außerdem soll im Februar eine allgemeine Impfpflicht kommen. Doch dagegen regt sich massiver Widerstand. Er wird vor allem von der rechtsgerichteten FPÖ getragen und organisiert. In Wien demonstrierten heute Zigtausende. Clemens Fehrenkotte.
Es sind tausende Demonstranten, die durch Wiens Innenstadt ziehen, vorbei am Burgtheater, den Ring entlang. Rund 35.000 Menschen, so die Angaben der Polizei am späten Nachmittag. Die rechtspopulistische FPÖ, die seit Tagen bereits auf ihren Social-Media-Kanälen zur Großdemonstration aufgerufen hatte, nannte eine deutlich höhere Teilnehmerzahl. Unter ihnen auch Funktionäre und Anhänger der rechtsextremen Identitären, darunter deren Chef Martin Sellner. Die Stimmung nach der gestrigen Entscheidung der Bundesregierung ist aufgeheizt. Rot-weiß-rote Fahnen mit der Aufschrift Volksaufstand jetzt werden hochgehalten.
Lügen, 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 man kann der Regierung nicht mehr vertrauen. Die dienen nicht uns, dem Volk, sondern anderen Herren oder Frauen, wer auch immer, ist mir wurscht, ne?
Wogegen sie sei, diese Frau, die nach eigenen Worten im Gesundheitswesen arbeitet, gibt zurück.
Die Impfung, die Nebenwirkungen, ich kenne genug und ich verstehe nicht, dass ich die Impfung kriege. Ich habe eben gehabt in Corona und für einen Schnupfen und eine Hurschtel lasse ich mich nicht impfen.
Es werden vereinzelt Feuerwerkskörper und Rauchbomben gezündet, Flaschen und Dosen auf Polizisten geworfen, die mit einem Großaufgebot von rund 1.300 Beamten auf den Straßen sind. Am späten Nachmittag zieht der Demonstrationszug an der Alten Donau entlang. Aufforderungen, der FFP2-Maskenpflicht nachzukommen, verhallen überwiegend ungehört.
FFP2-Maskenpflicht gilt. Die Nichtbefolgung der Maskenpflicht stellt eine Verwaltungsübertretung dar und wird zur Anzeige gebracht.
Ein Demonstrant habe versucht, einem Polizisten die Dienstpistole zu entwenden, berichtet die Austrian Presseagentur. Mehr als 10 Personen seien bis zu den Nachmittagsstunden vorläufig festgenommen worden. Am meisten, so sagt dieser Mann im Demonstrationszug, rege er sich über die Entscheidung der Bundesregierung auf, ab 1. Februar eine generelle Impfpflicht einzuführen. Er lehne die Impfung strikt ab.
Na, vor allem, dass sie nicht vegan ist. Ich ernähre mich vegan. Und zweitens habe ich den Eindruck, sie wirkt nicht. Aber wie gesagt, ich will nämlich nicht züngeln lassen dazu.
Mit einer Impfquote von derzeit 65% weist Österreich eine der niedrigsten Quoten unter den westlichen EU-Ländern auf. Die Zahl der Neuinfektionen lag heute erneut über 15.000. Bundeskanzler Alexander Schallenberg hatte gestern die Verhängung des Lockdowns ab Montag sowie die Einführung der Impfpflicht ab Februar mit diesen beiden Faktoren begründet. Trotz monatelanger Überzeugungsarbeit sei es nicht gelungen, genügend Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen.
Aufruhr und Protest also in Wien. In der Provinz dagegen ist es etwas ruhiger geblieben, zum Beispiel in unserer Nachbarregion Vorarlberg. Ein nahes Tourismusziel zwischen dem Bodensee und dem Montafon. SWR-Reporter Thomas Wagner hat sich aus unserem Studio Friedrichshafen aufgemacht, ist in die Landeshauptstadt Bregenz gereist und hat mit den Menschen dort gesprochen, die sich auf den Lockdown vorbereiten.
Ein Café am Kornmarkt mitten in der Innenstadt von Bregenz, der Landeshauptstadt des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg.
Jetzt sitzen wir in Bregenz im Café bei einem Melange und werden den jetzt noch genießen, weil ab Montag sind wir im Lockdown.
Und das ist für Christian Schützinger von Berufswegen eine Art Katastrophe, denn der Mit-50er ist Chef von Vorarlberg Tourismus.
Wir waren natürlich wirklich voll in der Vorbereitung für die kommende Wintersaison. Letztes Jahr gab es ja keinen Tourismus in dem Sinn. Es waren zwar die Skigebiete geöffnet und die Einheimischen konnten auch Skifahren gehen, aber es gab keine Übernachtungsgäste, weder aus dem Inland noch aus dem Ausland.
In diesem Jahr sollte endlich alles besser werden. Die Vorbereitungen in Vorarlberger Skigebieten auf die kommende Saison laufen eigentlich auf Hochtouren. In Zus am Arlberg ging bereits der Skiweltcup über die Bühne, was nochmals Appetit auf Skifahren machte.
Und auch die Buchungssituation war bisher hervorragend. Die Leute hatten echt Hunger wieder auf Winterurlaub. Und die Buchungssituation hervorragend hat jetzt aber bedeutet, dass die Stornos bei Weitem überwiegen. Momentan ist also große Verunstimmung. Wir sind ja auch frustriert.
Dennoch klappern die Kaffeetassen noch munter in dem kleinen Café am Kornmarkt. Frustriert sind einige, die da sitzen, aber trotzdem.
Im Grunde ist es notwendig, es führt keinen Weg dran vorbei. Und was liegt? Es liegt an der Regierung, die im Grunde einen Zickzackkurs fährt. Und immer wenn es die Möglichkeit gibt, dann wird der Wirtschaft halt Tür und Tor geöffnet und danach wird wieder dicht gemacht, anstatt dass man einen konsequenten Kurs irgendwie fährt.
Ich traue mir das jetzt als Österreicher zu sagen, das ist typisch österreichisch, dass man für alle eine Lösung versucht zu suchen. Immer dieses Hin und Her, Gewatschel, dass man versucht, für jeden das Optimale herauszuholen.
Die Koalitionsregierung aus ÖVP und Grünen in Wien habe viel zu spät gehandelt, sagen viele. Und nun sei der neuerliche Lockdown österreichweit wohl unvermeidlich.
Ja, er wird schon seine Berechtigung haben. Irgendwas müssen wir ja tun, damit wir das Ganze jetzt einmal in den Griff bekommen.
Viel los an diesem Samstagvormittag in der Innenstadt von Bregenz. Schnell mal noch einkaufen, bevor ab Montag alles zu ist. Daniel, Mitarbeiter einer Parfümerie, will seinen vollen Namen nicht im Radio hören, ist aber sauer.
Trifft einen schon hart, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Und irgendwie denkt man, die Politik hat gar nichts draus gelernt, dass man immer nur zusperrt, zusperrt, zusperrt. Es wird sicher viel ins Internet abwandern. Da wird Amazon und Co. wieder der große Gewinner sein.
In Vorarlberg liegt die Corona-Inzidenz heute bei über 1.100, in Salzburg und in Oberösterreich sogar bei über 1.600. Um die Pandemie in den Griff zu bekommen, will die österreichische Regierung neben dem neuerlichen Lockdown auch eine Impfpflicht für alle einführen. Eine kontroverse Entscheidung, aber so ein Passant in Bregenz.
Wenn es anders nicht geht und nachdem es keine Einsicht gibt für Personengruppen, dann wird man über das halt so notwendig, dass man diskutiert und dass man es dann bei Bedarf dann auch einführt, wenn die Zahlen nicht stimmen.
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat so etwas wie ein Tabu gebrochen. Als erster Spitzenpolitiker sprach er sich für eine allgemeine Impfpflicht im nächsten Jahr aus. Sonst, so Söder, erlebe man eine Corona-Endlosschleife. Politiker der kommenden Ampelkoalition sehen dies anders. Sie setzen auf das neue Infektionsschutzgesetz mit seinen Möglichkeiten, Corona auch ohne Impfpflicht in den Griff zu bekommen. Jedenfalls hat der Vorreiter Österreich die deutsche Debatte wieder auf Trab gebracht. Kai Clement.
CSU-Chef Markus Söder will einmal mehr, Zitat, die Diskussion voranbringen. Dafür hat er einen Stein ins Wasser geworfen und der schlägt Wellen. Söder wirbt für eine allgemeine Impfpflicht.
Also alles, was geht, um Impfanreize zu setzen, werden gemacht. Aber wenn es am Ende nicht funktioniert, und dann müssen wir, um aus der Dauerschleife, aus der Endlosschleife Corona rauszukommen, einfach zu anderen und nachhaltigeren Möglichkeiten greifen.
Das sei ab dem kommenden Jahr denkbar. Auch eine Impfpflicht helfe schließlich nicht unmittelbar im Kampf gegen die vierte Welle. Außerdem gäbe es bei den anderen Ministerpräsidenten noch große Zurückhaltung.
Da scheut man sich noch davor, über das Thema überhaupt zu reden. Ein, zwei Kollegen sehen das auch ähnlich.
Die Zurückhaltung ist kein Wunder. Schließlich hatten führende Politiker der Großen Koalition wiederholt versichert, es werde keine allgemeine Impfpflicht geben, auch die Kanzlerin selbst. Nun aber steuert Deutschland in den zweiten Corona-Winter. Die Zahlen sind schlimmer denn je. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts appelliert erneut, Kontakte zu reduzieren und Impfungen massiv zu steigern. Sonst, so Lothar Wieler, sei nach der jetzigen vierten Corona-Welle auch eine fünfte zu erwarten. Politiker einer möglichen Ampelkoalition sprechen sich dennoch gegen eine allgemeine Impfpflicht aus. FDP-Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus sagte, eine solche Drohkulisse helfe niemandem. Ebenfalls gegenüber Bild erklärte der geschäftsführende SPD-Außenminister Heiko Maas, das sei nicht notwendig und verfassungsrechtlich schwierig. Sein Parteifreund, der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, ist weniger ablehnend.
Ich bin persönlich nicht grundsätzlich gegen eine Impfpflicht, aber wenn man eine Impfpflicht machen würde, würde vielleicht im Februar oder März uns hier helfen.
So Lauterbach am Morgen im Deutschlandfunk.
Wir werden in den nächsten Wochen in eine wirklich schwierige Situation kommen. Markus Söder, den ich sehr schätze, der muss jetzt die Bevölkerung ansprechen und sagen, das müssen wir jetzt machen, wir sind in einer Notlage, nicht über die Debatte von morgen sprechen.
SPD, Grüne und FDP planen aktuell lediglich eine teilweise Impfpflicht, etwa für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen. Das unterstützen die Länderchefs, so NRWs neuer Ministerpräsident Hendrik Wüst, CDU, nach dem Treffen mit der Kanzlerin am Donnerstag.
Deswegen halten im Übrigen auch alle Länder für erforderlich, da gab es eine große Einigkeit, dass wir einrichtungsbezogen Angehörige von Heil- und Pflegeberufen, Mitarbeiter und Mitarbeiter in Krankenhäusern sowie Einrichtungen der Eingliederungshilfe pflichtig impfen lassen wollen. Also erstmals eine Impfpflicht.
Und ein Impfstreit ganz anderer Art ist ebenfalls in der Politik entbrannt. Quasi ein Luxusproblem, weil nämlich gelagerte Moderna-Dosen zu verfallen drohen, will der noch amtierende CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn BioNTech-Lieferungen an die Hausärztinnen und Ärzte begrenzen. Bayerns Ressortchef Klaus Holecek von der CSU nannte diesen Vorstoß inakzeptabel. Und auch Grün und FDP äußerten Kritik. Dazu jetzt der Kommentar von Uli Haug.
Am Donnerstag hat noch Kanzlerin Angela Merkel das Ziel ausgegeben. 27 Millionen Booster-Impfungen allein bis Heiligabend. Eine wohl kaum zu schaffende Mammutaufgabe. Denn grob überschlagen müssten bis Weihnachten fast jeden Tag rund 800.000 Deutsche ihre Auffrischungsimpfung in den Arm bekommen. Hinzu kommen diejenigen, die doch noch zur Vernunft gekommen sind und sich erst impfen lassen. Gewaltige Zahlen und dennoch hat Deutschland für all diese impfwilligen Menschen bis Weihnachten allein 50 Millionen Dosen mRNA-Impfstoff zur Verfügung. 24 Millionen Dosen vom beliebten BioNTech-Impfstoff und 26 Millionen von Moderna. Beide mRNA-Impfstoffe hält die Ständige Impfkommission für gleichwertig für alle über 30-Jährigen. Und auch Kreuzimpfungen sind möglich. Sie könnten sogar den Corona-Schutz erhöhen. Deutschland hat also, anders als ärmere Länder, reichlich vom besten Corona-Impfstoff. Und dennoch führen wir, trotz vollgelaufener Intensivstationen und täglich sterbender Patienten, die Luxusdiskussion um die vorübergehende Limitierung des deutschen Lieblingsimpfstoffs von BioNTech. Vorübergehend etwas weniger BioNTech, damit der Moderna-Impfstoff im nächsten Jahr nicht verfällt. Das ist in Deutschland ein Aufreger. Zugegeben, Kommunikation und Timing von Gesundheitsminister Jens Spahn waren zumindest unglücklich. Und allein durch solche Luxusdiskussionen könnte der gerade wieder mühsam gestartete Impfzug schon wieder ins Stocken geraten. Aber rational wäre das nicht nachvollziehbar.
Uli Haug kommentierte: Lange Zeit hat man sich in Europa ja gegen eine Impfpflicht gewehrt. Österreich macht jetzt den Anfang. Im Februar, wie berichtet, soll sie kommen. Andere Länder denken darüber nach, diesem Beispiel zu folgen. In Deutschland soll die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen eingeführt werden. In anderen EU-Staaten gilt sie schon für Gesundheitsberufe. Ein Land macht dagegen vor, wie es auch ohne geht. Spanien, das aktuelle Corona-Wunderland. Aus Madrid dazu, Oliver Neuroth.
Eine Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern und Altenheimen? Rosa Gómez blickt irritiert. Warum soll das nötig sein, fragt die Krankenschwester. Sie arbeitet im Gesundheitszentrum von Carabanchel, einem der südlichen Stadtbezirke von Madrid.
Die Impfquote unter meinen 90 Kollegen liegt bei 100%. Aber sie haben sich nicht impfen lassen, weil es eine Pflicht gewesen wäre. Nein, aus Überzeugung, aus Verantwortung ihren Kollegen und den Patienten gegenüber.
Dass es tatsächlich Beschäftigte in Gesundheitsberufen gibt, die sich gegen die Corona-Impfung aussprechen, kann Rosa Gómez kaum glauben. Als sie hört, dass in manchen deutschen Altenheimen die Impfquote der Mitarbeiter unter 50% liegt, versteinert sich ihre Miene. In Spanien sind 98% des Krankenhauspersonals vollständig geimpft und etwa 90% der Altenpflegerinnen und Pfleger. Sie waren es, die den dramatischen Beginn der Pandemie hautnah miterleben mussten, die völlig überfüllten Kliniken in Spanien und die Altenheime, in denen reihenweise alte Menschen starben. Das Viertel von Rosa Gómez war besonders hart getroffen. Carabanchel gehörte zeitweise zu den Stadtteilen von Madrid mit den höchsten Infektionszahlen Spaniens.
Es war schrecklich. Diese Hilflosigkeit, diese Verletzlichkeit, der wir im Gesundheitszentrum ausgesetzt waren. Es fehlten Masken, es fehlte Schutzkleidung. Uns war klar, dass der einzige Ausweg aus diesem Drama die Impfung ist, damit wir uns wieder mit anderen treffen können, uns im Alltag sicher fühlen und an unserem Arbeitsplatz. Und genau so kam es auch.
Die Spanierinnen und Spanier haben sich in Scharen impfen lassen, um ihr altes Leben zurückzubekommen. Rund 80% der über 12-Jährigen haben den vollständigen Impfschutz. Und das habe man ohne Pflicht, ohne Zwang oder besondere Anreize erreicht, erklärt der Präventivmediziner José Jonay Ojeda aus Madrid.
Vor allem die gute epidemiologische Lage im Frühsommer hat dazu geführt, dass die Debatte, ob die Impfung verpflichtend sein sollte oder freiwillig bleibt, nie so richtig an Fahrt aufgenommen hat.
Auch wenn die Infektionszahlen in Spanien wieder steigen, die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei etwa 60, die Zentralregierung in Madrid bleibt bei ihrer Haltung, dass die Impfung freiwillig sein sollte. Präventivmediziner Jonay Ojeda spricht sich dafür aus, nun gezielt auf diejenigen zuzugehen, die bisher nicht geimpft sind und sie noch von der Impfung zu überzeugen.
Ich glaube, wenn wir gleich mit der Idee einer Impfpflicht um die Ecke kommen, bevor wir nicht alles versucht haben, die Menschen von sich aus zum Impfen zu bewegen, könnte das die Gruppe der Impfkritiker stärken. Daher sollten wir vorher alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen, bevor wir eine Pflicht ins Spiel bringen.
Kürzlich erst schrieben Mediziner in der Fachzeitschrift The Lancet, dass Spanien beste Chancen habe, bald die Herdenimmunität zu erreichen, wegen der erfolgreichen Impfkampagne. Allerdings heben die Autoren auch hervor, dass der positive Trend mit den Booster-Impfungen gefestigt werden müsse. Spanien boostert schon fleißig. Allein in der vergangenen Woche haben die Gesundheitsbehörden fast 1 Million Drittimpfungen verabreicht.
2 Wochen dauert nun schon das Flüchtlingsdrama an der polnisch-belarussischen Grenze an. Tausende Migranten beharren auf einer Öffnung zur EU. Sie wollten bleiben, bis die EU sie reinlasse, sagen viele in der Notunterkunft in einer Lagerhalle in der Ortschaft Bruski. Der Grenzpunkt dort ist mit Betonbarrieren und Stacheldraht geschlossen. Immerhin werden die Menschen jetzt vom Roten Kreuz mit dem Nötigsten versorgt: Lebensmittel, Wasser, Medikamente. Dennoch sind die hygienischen Bedingungen eher schlecht. Unsere Reporterin Marta Wilczynski hat das Lager besucht.
Dicht drängen sich die rund 30 Kinder an den Absperrzaun. Ihre Kleidung ist schmutzig und abgewetzt. Ihre Augen aber leuchten vor Freude und Aufregung. Ja, für jeden, verspricht eine hochgewachsene blonde Frau auf Englisch.
Wait for me here, okay?
Wartet hier auf mich, ich bringe euch die Überraschungen, okay? Als sie wenig später mit einem Sack voller Spielsachen zurückkehrt, gibt es kein Halten mehr. Viktor Liskovic schaut sich die Szene zufrieden an. Er ist Mitglied im belarussischen Föderationsrat, zuständig für die Region Grodno und damit auch für das vor wenigen Tagen in einem Logistikzentrum unweit der polnischen Grenze neu errichtete Flüchtlingslager. Die Spielsachen, erklärt er, seien Spenden von belarussischen Kindern und Familien. Die Kinder wollten das unbedingt, baten ihre Eltern, mit Hilfe der Lehrer zu sammeln. Nicht nur Spielsachen, auch Stifte, Malblöcke, damit auch sie hier wieder Kinder sein können. Auch den belarussischen Fernsehteams gefallen die Bilder. Sie filmen, wie Liskovic und seine Mitarbeiterin die Gruppe animieren, englische Sätze in ein Megafon zu rufen. Ich liebe Belarus und danke Belarus. Ebenso scheint ihnen zu gefallen, dass wir als deutsches Radio- und Fernsehteam diese Szenen mitbekommen. Nicht selten sind die Kameras vor allem auf uns gerichtet. Auf dem Gelände vor der großen Lagerhalle stehen Toilettenhäuschen, Tankwagen mit Frischwasser und neuerdings auch Trucks als mobile Kioske und Imbissbuden. In der Halle liegen die Menschen dicht an dicht. Rund 2000 sollen hier untergebracht sein. Es ist stickig, überall wird gehustet.
Du schläfst 2 Minuten, 3 Minuten bist du wach,
sagt die 13-jährige Bahasch und zeigt ihr improvisiertes Schlaflager aus Holzpaletten, Decken und einem kleinen Zelt.
Manchmal ist es sehr warm, manchmal ist es kalt und hier
Und diese Tür öffnen, die öffnen es immer und es ist sehr kalt.
Dennoch sei es hier weitaus besser als in den Wäldern, wo sie und ihre Familie tagelang ausgeharrt haben. In der Hoffnung, es vielleicht doch noch über die Grenze in die EU zu schaffen. Auch weil der belarussische Grenzschutz sich hier den Flüchtlingen gegenüber nun ganz anders verhalte.
Die geben uns Essen, die geben uns Schlafsäcke, alles. Die geben uns Decken. Die helfen uns irgendwie.
Was die Flüchtlinge aber nicht bekommen, ist eine klare Perspektive, einen Plan, wie es für sie weitergehen kann. Wie fast alle hier wollen Bahasch und ihre Familie nach Deutschland. Sie hatten dort bereits einige Jahre lang Asyl, aber keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus bekommen. Es ist somit ihr zweiter und endgültiger Versuch. Das Angebot, über Minsk zurück in den Irak zu fliegen, für sie ist das keine Option.
Wir werden nie zurückgehen. Wir warten. Bis Deutschland uns annimmt.
Wir haben es gehört, viele der Geflüchteten stammen aus dem Irak, sind irakische Kurden. In Bagdad lebt seit Jahren die deutsche Journalistin Birgit Svensson. Sie sieht vor allem materielle Gründe als Fluchtmotiv.
Ja, also ganz klar ist, dass keiner vor Krieg und Terror flieht. Also das sind Leute, die vor dem wirtschaftlichen Niedergang Kurdistans, sage ich jetzt mal zusammengefasst, fliehen und weggehen. In Bagdad selber wundert man sich, dass es gerade die Kurden sind, die fliehen. Gestern kam die Maschine aus Minsk hier an und da kamen nur eine Handvoll Menschen oder vielleicht 20 maximal aus dem Flugzeug raus in Bagdad. Die Mehrheit ist in Erbil ausgestiegen. Das heißt, wirklich die Mehrheit derjenigen, die fliehen aus dem Irak, sind Kurden.
Ihrer Ansicht nach sind die Menschen sich dessen nicht bewusst, dass sie benutzt werden und am Ende in einer Notlage landen.
Also ich denke, sie sind Lukaschenko einfach aus dem Leim gegangen, um das jetzt mal so plastisch zu sagen. Es gab oder gibt immer noch Reisebüros in Erbil, die Reisen nach Minsk verkaufen und die den Leuten dann versprechen, dass man sie an die polnische Grenze bringt und von dahin können sie in die EU und vor allem nach Deutschland. Weil wir haben ja in Deutschland eine riesige kurdische Gemeinde, die schon in den Jahren zuvor nach Deutschland gekommen sind. Und da hat jeder irgendeinen Cousin oder Onkel oder Tante in Deutschland und dahin wollen sie. Also Deutschland ist das gelobte Land und das ist auch Ziel ihrer Flucht.
Aus Bagdad die Journalistin Birgit Svensson. SWR 2 aktuell, nun unsere Kolumne.
SWR 2, 2 Minuten mit Constanze Schirra.
Eins muss ich jetzt mal sagen, danke. Danke an meine Lieblingsministerinnen und Minister der vergangenen Jahre, was die geleistet haben. Wahnsinn. Insbesondere möchte ich meine Bildungsministerin erwähnen, die CDU-Politikerin Anja Karliczek. Erst ist sie mir gar nicht aufgefallen, aber dann ein Klopper nach dem anderen. Karliczek schlägt einen akademischen Titel für Berufe vor, den Berufsbachelor. Hammer. Oder hier, 5G ist nicht an jeder Milchkanne nötig. Von wem stammt der berühmte Satz? Na? Anja Karliczek. Die Mieten für Studierende in Großstädten sind zu teuer. Sollen sie in kleinere Städte ziehen? Schwupps, Problem gelöst. So klug. Dann Karliczeks beispiellose Unterstützung von uns Nicht-Studierenden in der Corona-Pandemie. Dank ihrer Hilfe ist es gelungen, 3 Millionen Studentinnen und Studenten einfach zu vergessen. Wenn wir die jetzt auch noch auf dem Schirm gehabt hätten, was uns das gekostet hätte, nicht auszudenken. Ich komme zu meiner zweitliebsten Ministerin, als da wäre Julia Klöckner, auch von der CDU. Die Landwirtschaftsministerin, die selbst ernannt für Haltung, Herz und Heimat steht. Im Gegensatz zu Frau Karliczek war mir Frau Klöckner natürlich bekannt und ich wusste bei ihrer Ernennung sofort, ausgezeichnete Wahl. Sie hat mich dann auch nicht enttäuscht, hat immer Herz gezeigt für die Lebensmittelindustrie, Pestizide, Dünger, kastrierte Ferkel, konservative Landwirtschaft und meine Güte, diese Frau hat eine Haltung, unglaublich. Ein Freigeist, ganz nach meinem Geschmack, da braucht's keine Gesetze oder Vorgaben, da funktioniert alles freiwillig. Weniger Zucker, weniger Lebensmittelverschwendung, weniger Fleisch, alles freiwillig. Toll. Dann möchte ich mich natürlich unbedingt bei Andreas Scheuer bedanken, ein Bruder von der Schwesterpartei CSU. Es würde den Rahmen völlig sprengen, alles zu erwähnen, was mir von ihm bleibt. Drum sei hier stellvertretend nur ein Stichwort genannt. Tretroller. Wie kämen wir heute ohne elektrische Tretroller vorwärts? Hm? Ich sehe ihn noch vor mir, wie er das neue Gefährt präsentiert. So ein schmucker Bursche und immer gut gelaunt, egal wie millionenschwer die Mautvorwürfe wiegen. Mein Bundesverkehrsminister, mein Fels in der Brandung. So, und dann gibt es in diesem geschäftsführenden Kabinett einen weiteren Mann, der mir im Laufe der Jahre sehr ans Herz gewachsen ist. Heiko Maas. SPD. Ich kann gar nicht erklären, warum. Mir fällt nicht ein, was ich ihm zu verdanken habe. War es Afghanistan, Nahost, Flüchtlingspolitik? Entschuldigung, mein Hirn ist gerade ganz leer ausgerechnet jetzt. Aber ich mag diese Ähnlichkeit zwischen Außenminister Maas und Altkanzler Schröder. Frappierend. Beide ziehen sich gut an und gefallen sich selbst. Und wenigstens Maas bleibt mir ja vielleicht erhalten in einer künftigen Ampelregierung. Den anderen dreien an dieser Stelle tschö. Alles, alles Gute und nochmal danke für nix.